So, also das war es, sagte Hercule Poirot. Ich habe das Zögern bei Hildegarde Schmidt wohl bemerkt. Sie war sich nicht schlüssig, ob sie leugnen oder zugeben sollte, dass das Taschentuch der Prinzessin gehört. Doch wie fügt sich das in das Bild, das mir vorschwebt? Ah, doch, es geht. Ach, entsetzte sich Monsieur Bouc, die kann es ja mit 10 Männern aufnehmen. Kann sie auch Ratchet ermordet haben? Wandte sich Poirot, Monsieur Boucs Worte aufgreifend, an den Arzt. Doch Dr. Konstantin schüttelte den Kopf. Ein paar von diesen Stichen haben die Muskeln glatt durchgetrennt. Mit so großer Kraft wurde der Dolch geführt. Nie und nimmer kann eine zierliche alte Frau sie dem Opfer beigebracht haben. Mit den leichteren Stichen verhält es sich natürlich anders. Wissen Sie, was für eine seltsame Bemerkung sie heute Morgen machte, als ich, um ihr eine Falle zu stellen, sagte, ihre Stärke liege mehr in ihrem Willen als in ihren Armen? Ich hoffte, sie werde dabei entweder auf ihren linken oder auf ihren rechten Arm sehen. Doch sie betrachtete leider beide. Und dann murmelte sie, »Es ist wahr, es mangelt ihnen an Kraft. Aber ich weiß nicht, ob mich das betrübt oder freut.« Das ist doch eine sonderbare Bemerkung. Aber sie bestätigt die Auffassung, die ich von dem Verbrechen habe. Sie beantwortet aber nicht die Frage nach unserem Linkshänder. Nein. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass Graf Andrenyi sein Taschentuch in der rechten Brusttasche trägt? Monsieur Bouc schüttelte den Kopf. Seine Gedanken drehten sich noch um die erstaunlichen Enthüllungen der letzten halben Stunde. Lügen. Und wieder Lügen, knurrte er erbittert. Es ist unglaublich, was für einen Berg von Lügen man uns heute Morgen aufgetischt hat. Oh, wir werden noch weitere entdecken, sagte Hercule Poirot vergnügt. Meinen Sie das wirklich? Wenn nicht, wäre ich sehr enttäuscht. So, nun mir ist Doppelzüngigkeit zuwider. Ihnen allerdings, mon vieux, scheint sie zu behagen. Sie hat ihre Vorteile, gab der kleine Detektiv zurück. Wenn Sie jemanden, der gelogen hat, mit der Wahrheit konfrontieren, gibt er gewöhnlich die Lüge zu, oft aus reiner Überraschung. Um diese Wirkung zu erzielen, brauchen Sie nur richtig zu raten. Dieser Fall, mon cher, ist mit einer anderen Methode ja gar nicht zu lösen. Sehen Sie, ich nehme mir einen Passagier nach dem anderen vor, betrachte seine Aussage und frage mich, wenn der und der lügt, in Bezug auf welchen Punkt lügt er? Und was ist der Grund für seine Lüge? Und ich antworte, wenn er lügt, wohlgemerkt wenn, kann nur dieser oder jener Grund vorliegen und die Lüge diesen oder jenen Punkt betreffen. So bin ich mit Erfolg bei den Andrenyis vorgegangen und jetzt werden wir das gleiche Verfahren bei verschiedenen anderen Personen anwenden. Und angenommen, mein Freund, Ihre Vermutung ist falsch, dann wird zumindest eine Person von jedem Verdacht befreit. Sie eliminieren also. Genau. Und wen haben Sie sich als Nächsten hierzu ausersehen? Unseren Puka Sahib, Oberst Arbuthnot. Oberst Arbuthnot war sichtlich verstimmt, dass man ihn zu einem zweiten Verhör in den Speisewagen rufen ließ. Mit grimmiger Miene setzte er sich Poirot gegenüber und sagte kurz angebunden, »Nun, ich entschuldige mich 1000-mal, dass ich Sie noch einmal behelligen muss«, begann Poirot mit dem ihm eigenen Überschwang. »Doch ich glaube, dass Sie mir noch ein paar wichtige Informationen geben können.« »Ich?« »Schwerlich.« »Fangen wir mal mit diesem Pfeifenreiniger an. Ist es einer von den Ihren?« »Weiß ich nicht. Ich drücke Ihnen kein privates Erkennungszeichen auf.« »Sind Sie sich bewusst, Oberst Arbuthnot, dass Sie im Schlafwagen Istanbul-Calais der einzige Passagier sind, der Pfeife raucht?« »Dann dürfte der Reiniger wohl von mir stammen.« »Wissen Sie, wo ich ihn gefunden habe?« »Keine Ahnung. Er lag neben der Leiche des Ermordeten.« Oberst Arbuthnot zog die Brauen in die Höhe. »Können Sie uns erklären, wie er wohl dorthin gelangt sein mag?« »Wenn Sie meinen, ich hätte ihn dort selber fallen lassen, nein.« »Haben Sie irgendwann Mr. Ratchets Abteil betreten?« »Ich habe nie ein Wort mit dem Mann gewechselt.« »Und ihn auch nicht ermordet?« Wieder zog der Oberst die Brauen in die Höhe. »Wenn ich ihn ermordet hätte, würde ich es Ihnen wohl kaum auf die Nase binden. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, nein, ich habe diesen Menschen nicht ermordet.« »Nun, es ist auch nicht wichtig«, sagte Poirot kaum verständlich vor sich hin. »Wie bitte?« »Ich sagte, es sei nicht wichtig.« »Wie bitte?« Arbuthnot schien bestürzt und sah Poirot voller Unbehagen an. »Denn, wissen Sie«, fuhr der kleine Detektiv fort, »der Pfeifenreiniger hat keine Bedeutung. Ich kann mir selbst ein Dutzend ausgezeichnete Erklärungen für sein Vorhandensein am Tatort ausdenken. Was ich von Ihnen hauptsächlich wissen wollte, war, ob Miss Debenham Ihnen erzählt hat, dass ich auf dem Bahnhof Konya zufällig Bruchteile einer Unterhaltung zwischen Ihnen beiden hörte.« Arbuthnot antwortete nicht. Miss Debenham sagte, nicht jetzt, wenn alles vorüber ist, wenn es hinter uns liegt. Worauf bezogen sich diese Worte? Bedauere, Monsieur Poirot, aber die Antwort auf diese Frage muss ich Ihnen leider verweigern.
Pourquoi?
Ich schlage Ihnen vor, Miss Debenham selbst zu fragen, erwiderte der Oberst steif.
Ist bereits geschehen. Sie weigerte sich ebenfalls, eine Erklärung zu geben.
Dann müssten Sie doch eigentlich einsehen, dass meine Lippen versiegelt sind.
Ach, Sie möchten das Geheimnis einer Dame nicht preisgeben.
Meinetwegen nennen Sie es so.
Mir gegenüber behauptete sie, es handle sich um eine ganz private Angelegenheit, die nur Sie betreffe.
Und warum bezweifeln Sie das?
Weil Miss Debenham mir im höchsten Grad verdächtig ist, Oberst.
Unsinn, rief Oberst Arbuthnot.
Es ist kein Unsinn.
Sie haben nichts, was gegen Sie spricht.
Spricht auch die Tatsache nicht gegen Sie, dass Sie Gesellschafterin und Gouvernante im Armstrongschen Haushalt war, als die kleine Daisy entführt wurde? Totenstille. Und dann nickte Poirot freundlich. Sie sehen, wir wissen mehr, als Sie denken.
Warum gibt Miss Debenham nicht zu, dass sie bei den Armstrongs angestellt war, wenn sie unschuldig ist? Warum sagt sie mir, sie sei niemals in Amerika gewesen?
Oberst Arbuthnot räusperte sich.
Vielleicht irren Sie sich.
Ich irre mich nicht. Warum hat mich Miss Debenham belogen?
Oberst Arbuthnot zuckte mit den Schultern. Fragen Sie sie selbst. Ich denke noch immer, dass ein Missverständnis vorliegt.
Poirot rief einen Kellner herbei. Gehen Sie zu der englischen Dame in Nummer 11 und bitten Sie sie, zu mir zu kommen.
Bien, Monsieur.
Der Mann verließ den Speisewagen. Poirot und die drei anderen schwiegen. Oberst Arbuthnots Gesicht wirkte wie aus Holz geschnitzt, starr und gefühllos. Der Kellner meldete sich zurück. Die Dame kommt sofort. Besten Dank. Nur ein paar Minuten später traf Mary Debenham ein. Sie trug keinen Hut und hatte den Kopf herausfordernd zurückgeworfen. Mit dem aus der Stirn zurückgekämmten Haar und der klaren Linie ihres Profils erinnerte sie an die Galionsfigur eines Schiffes, das mutig der rauen See trotzt. In diesem Augenblick war sie schön. Für den Bruchteil einer Sekunde, wirklich nicht länger, ruhte ihr Blick auf Arbuthnot. Dann fragte sie, sich an Poirot wendend, »Sie wollen mich sprechen?« »Ich möchte Sie fragen, warum Sie mich heute Vormittag belogen haben.«
»Ich? Sie belogen? Ich verstehe Sie nicht.«
»Sie verheimlichen, dass Sie zur Zeit der Tragödie bei den Armstrongs gearbeitet haben.«
»Ja, Sie sagten ausdrücklich, Sie seien nie in Amerika gewesen.«
Sie zuckte leicht zusammen, hatte sich aber gleich darauf wieder in der Gewalt.
»Ja«, sagte sie, »das ist wahr.«
»Nein, Mademoiselle, es ist falsch. Sie haben mich missverstanden, Monsieur Poirot. Ich meine, es ist wahr, dass ich Sie belogen habe.«
»Ah, Sie geben es also zu.«
Ihre Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.
»Gewiss, nachdem Sie dahinter gekommen sind.«
»Also offen sind Sie. Das muss man Ihnen lassen. Darf ich Sie jetzt bitten, mir die Gründe für diese Umgehung der Wahrheit zu nennen?«
»Liegen die Gründe nicht klar auf der Hand?«
»Ich sehe sie nicht, Mademoiselle.« Sie sagte ruhig, aber mit einer Spur von Härte in der Stimme, »Monsieur, ich muss mir meinen Lebensunterhalt verdienen.« »Sie meinen, was wissen Sie, Monsieur Poirot, von dem Kampf, eine gute Stellung zu bekommen und sie auch zu behalten? Glauben Sie wirklich, dass irgendeine nette, durchschnittliche Engländerin der Mittelklasse ihre Töchter einer Erzieherin anvertrauen würde, die unter Mordverdacht festgenommen und verhört wurde und deren Bild womöglich in der gesamten englischen Presse erschienen ist?«
»Warum nicht? Sofern sie keine Schuld trifft.«
Oh, »Schuld. Nicht auf Schuld oder Nichtschuld kommt es an, sondern auf das Aufsehen, das man erregt hat. Ich habe mich im Leben erfolgreich durchgesetzt, Monsieur. Ich habe gut bezahlte, angenehme Stellungen gehabt. Sollte ich das alles aufs Spiel setzen? Sinnlos? Denn was hätte es Ihnen gebracht?«
»Die Entscheidung, ob es sinnlos gewesen wäre, hätten Sie ruhig mir überlassen können, Mademoiselle.«
Sie zuckte mit den Schultern. Sie hätten mir zum Beispiel bei der Identifizierung behilflich sein können, Mademoiselle. Ich verstehe nicht, ist es möglich, dass Sie in der Gräfin Andrenyi nicht Mrs. Armstrongs jüngere Schwester wiedererkannt haben? Gräfin Andrenyi? Nein. Sie schüttelte den Kopf. Das kommt Ihnen vielleicht merkwürdig vor, aber ich habe sie nicht erkannt. Sie war damals ja noch nicht erwachsen. Es ist länger als 3 Jahre her, gewiss. Die Gräfin erinnerte mich an jemanden, aber ich bin nicht dahinter gekommen, an wen. Sie sieht so fremdländisch aus. Nie hätte ich sie mit dem kleinen amerikanischen Schulmädel in Verbindung gebracht. Und außerdem habe ich nur einmal beim Betreten des Speisewagens flüchtig zu ihr hingeschaut, aber mehr auf ihre Kleidung als auf ihr Gesicht geachtet. Mary Debenham lächelte schwach. So sind Frauen nun einmal. Und dann, nun ja, ich hatte meine eigenen Probleme. Wollen Sie mir Ihr Geheimnis nicht verraten, Mademoiselle? Poirots Stimme klang sehr sanft, fast beschwörend. Ich kann nicht, sagte sie leise. Ich kann doch nicht. Und plötzlich brach sie zusammen, ließ den Kopf auf die ausgestreckten Arme sinken und weinte herzzerreißend. Oberst Erbesnott sprang auf und blieb verlegen neben ihr stehen. Ich, hören Sie. Er brach ab, drehte sich um und sah Poirot finster an. Am liebsten würde ich Ihnen jeden Knochen einzeln brechen. Sie lächerlicher Zwerg, Sie unausstehlicher kleiner Schnüffler. Aber Monsieur, rief Monsieur Bouc protestierend. Erbesnott wandte sich wieder an die junge Frau. Mary, um Himmels Willen. Sie stand hastig auf. Es ist nichts. Ich fühle mich schon wieder besser. Nicht wahr? Sie brauchen mich nicht mehr, Monsieur Poirot. Sonst muss ich Sie bitten, in mein Abteil zu kommen. Ich benehme mich wirklich wie eine komplette Idiotin. Und sie lief hinaus, ehe Poirot etwas sagen konnte. Bevor Erbesnott ihr folgte, maß er Poirot mit einem vernichtenden Blick. »Miss Debenham hat nichts mit dem verdammten Mord zu schaffen. Merken Sie sich das gefährlichst. Und wenn Sie sie noch länger quälen und belästigen, dann sollten Sie mich einmal kennenlernen.« Nach dieser Drohung ging auch er mit langen Schritten davon. »Kann es etwas Köstlicheres geben als einen zornigen Engländer?« meinte Poirot vergnügt. »Sie sind wirklich amüsant. Je zorniger Sie werden, umso ungehobelter wird Ihre Sprache.« Monsieur Bouc interessierten die gefühlsmäßigen Reaktionen der Engländer nicht. »Mon cher, vous êtes important«, rief er. »Wie Sie das wieder erraten haben, grenzt an ein Wunder.« Und Dr. Konstantin blies in dasselbe Horn. »Es ist unglaublich, wie Sie auf der gleichen Dinge verfallen, Monsieur.« Hercule Poirot rieb sich lachend die Hände. »Oh, diesmal kann ich wirklich keinen Anspruch auf Lob erheben, mes amis. Es war keine Vermutung von mir. Die Gräfin Andrenyi hat es mir ja praktisch gesagt.« »Comment, comment, aber wann denn?« »Erinnern Sie sich nicht, dass ich Sie nach Ihrer Erzieherin fragte? Eins war mir nämlich klar. Wenn Mary Debenham in die Angelegenheit verwickelt war, musste sie damals im Haus der Armstrongs irgendeine Stellung bekleidet haben.« »Aber Gräfin Andrenyi hat doch eine völlig abweichende Personenbeschreibung gegeben.« »Sehr richtig. Eine rothaarige Frau in vorgerücktem Alter. Tatsächlich. In jeder Hinsicht das genaue Gegenteil von Miss Mary Debenham. Aber als sie dann schnell einen Namen erfinden musste, da wurde ihr eine unbewusste Gedankenassoziation zum Verhängnis. Sie sagte Miss Freebody. Erinnern Sie sich?« »Ja.« »Eh bien. Vielleicht wissen Sie nicht, dass bis vor kurzem in London ein berühmter Modesalon Debenham und Freebody existierte. Natürlich begriff ich sofort.« »Das ist ja noch eine Lüge. Warum, warum?« »Vielleicht hat Helena Andrenyi aus Loyalität, aus Treue gelogen, wie Prinzessin Dragomirov sagte.« »Ma foi«, brach Monsieur Bouc ungestüm los, »kann denn in diesem Zug kein Mensch die Wahrheit sagen?« »Das werden wir bald sehen, mon cher. Nur ein wenig Geduld.« »Jetzt würde mich nichts mehr überraschen«, erklärte Monsieur Bouc erschüttert. »Nichts. Selbst wenn es sich herausstellte, dass jeder unserer Passagiere irgendwie mit den Armstrongs zu tun hatte.« »Das ist eine ungemein tiefsinnige Bemerkung«, erwiderte Hercule Poirot. »Wie steht's, mon cher? Haben Sie Lust zu hören, was Ihr ganz besonderer Freund, der Italiener, über seine Person auszusagen hat? Wollen Sie uns abermals ein Beispiel Ihrer berühmten Gedankenarbeit geben? Genau das.« »Das ist wirklich ein höchst ungewöhnlicher Fall«, sagte Konstantin. aber durchaus nicht. Er ist ganz durchschnittlich. Monsieur Bouc warf in komischer Verzweiflung die Arme in die Luft. Wenn Sie das durchschnittlich nennen, mon ami. Ihm fehlten die Worte. Poirot hatte den Speisewagenkellner inzwischen beauftragt, Antonio Foscarelli zu rufen. Der Blick des Italieners verriet höchste Wachsamkeit. »Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Nichts, verstanden? Per Dio!« Schwer sauste seine Hand auf die Tischplatte. »Doch, die Wahrheit«, entgegnete Poirot. »Die Wahrheit!« Foscarelli warf ihm einen überlegenen Blick zu. »Mais oui, vielleicht ist sie mir bereits bekannt. Allerdings wäre es von Vorteil, wenn Sie aus eigenem Antrieb redeten.« »Sie sprechen genauso wie die amerikanische Polizei.« Der Dicke lachte spöttisch auf. »Heraus mit der Sprache«, sagen die immer. »Dann wirst du dich gleich viel besser fühlen.«
»Ah, dann verfügen Sie also über Erfahrungen mit der New Yorker Polizei?«
»Nein, nein, durchaus nicht. Sie konnten mir nichts beweisen, so sehr sie sich auch anstrengten.«
»Das war damals im Fall Armstrong, nicht wahr?« sagte Poirot ruhig. »Sie waren Fahrer. Ist es so?«
Er zwang den Italiener, seinem Blick standzuhalten, und Foscarelli schien plötzlich in sich zusammenzusinken. Ein Luftballon, aus dem die Luft raus war. »Warum fragen Sie mich, wenn Sie es schon wissen? Heute Morgen haben Sie gelogen. Aus geschäftlichen Gründen. Überdies traue ich der jugoslawischen Polizei nicht. Die Jugoslawen hassen uns Italiener. Von ihnen hätte ich keine Gerechtigkeit zu erwarten.«
»Im Gegenteil. Vielleicht gerade die Gerechtigkeit, die ihnen gebührt.«
»Nein, nein, mit dem Mord von gestern Nacht habe ich nichts zu schaffen. Ich habe mein Abteil nicht verlassen. Fragen Sie doch den langweiligen Engländer. Ich habe das Schwein Ratchet nicht umgebracht. Sie können mir nichts beweisen.«
Hercule Poirot schrieb langsam etwas auf ein Blatt Papier. Jetzt blickte er auf und sagte gelassen, »Sehr gut, Sie können gehen.« Foscarelli zögerte.
»Sie sind sich doch klar darüber, dass nicht ich es war, dass ich nichts damit zu tun gehabt haben kann. Es ist eine Verschwörung. Sie wollen mich reinlegen, alles wegen eines Schweinehundes, der auf den elektrischen Stuhl gehört hätte. Wenn ich es gewesen wäre, wenn man mich verhaftet hätte,
aber Sie waren es nicht. Sie hatten mit der Entführung des Kindes nichts zu tun.«
»Was fällt Ihnen ein, so etwas auch nur zu denken?« »Mein Gott, der kleine Spatz, sie war das Entzücken des ganzen Hauses. Tonio«, rief sie mich. Und wenn sie im Wagen saß, tat sie so, als halte sie das Steuer. Wir haben sie alle geliebt.«
Seine Stimme wurde weich und Tränen glänzten in seinen Augen. Dann machte er kehrt und lief hinaus. Hercule Poirot rief wieder den Kellner. »Die schwedische Dame, Nummer 10.«
»Bien, Monsieur.« »Noch eine?« stieß Monsieur Bouc vor. »Ah nein, das ist nicht möglich, wirklich nicht möglich.«
»Mon cher, wir müssen alles wissen, was mit dem Fall zusammenhängt. Auch wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass jeder in diesem Zug ein Motiv gehabt hat, Ratchet zu töten. Sobald wir alles wissen, können wir ein für alle Mal die Schuldfrage klären.«
»Mir dreht sich der Kopf«, klagte Monsieur Bouc.
Greta Olsson kam, vom Kellner fürsorglich gestützt, herein. Sie weinte bitterlich. Sie ließ sich Poirot gegenüber auf einen Stuhl fallen und schlurzte in ein großes Taschentuch hinein. »Keine Angst, Mademoiselle, nur keine Angst.« Poirot klopfte ihr auf die Schulter. »Nur ein paar kleine Aussagen, die der Wahrheit entsprechen. Sie waren die Kinderschwester der kleinen Daisy, nicht wahr?«
»Ja, es ist wahr«, antwortete Greta Olsen, noch immer weinend. »Ach, sie war ein Engel, ein süßer, vertrauensvoller Engel. Nur Liebe und Güte hatte sie kennengelernt. Und dann wurde sie von diesem Verbrecher geraubt, grausam behandelt. Und die arme Mutter, das Baby, das nie leben durfte. Sie können das nicht verstehen. Wären Sie dabei gewesen wie ich, hätten die entsetzliche Tragödie miterlebt. Ich hätte Ihnen schon heute Morgen die Wahrheit über mich sagen sollen. Aber ich hatte Angst, einfach Angst. Und ich war glücklich, dass der Verbrecher tot war, dass er kein Kind mehr quälen und töten konnte. Ich kann nichts mehr sagen. Meine Stimme gehorcht mir nicht.«
Sie schluchzte noch heftiger als vorher. Poirot klopfte ihr noch immer begütigend auf die Schulter.
»Na, na, 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 wer wird denn weinen?«
»Ich verstehe ja, verstehe alles, alles, sage ich Ihnen. Sehen Sie, ich will Sie auch nicht mit weiteren Fragen belästigen. Es genügt völlig, dass Sie eingestanden haben, was ich vorher schon wusste.«
Jetzt, tatsächlich keines Wortes mehr fähig, stand Greta Olsen auf und tastete sich blind vor Tränen bis zur Tür. Dort stieß sie mit einem Mann zusammen, dessen Ziel der Speisewagen war. Masterman, Ratchets Kammerdiener. Er ging direkt auf Hercule Poirot zu und sprach so ruhig und leidenschaftslos wie immer. »Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, Sir, aber ich dachte, es sei das Beste, mit nichts mehr hinter dem Berg zu halten. Während des Krieges war ich Oberst Armstrongs Bursche und später in New York sein Kammerdiener. Ich habe das heute Vormittag leider verschwiegen. Es war Unrecht, Sir. Jedenfalls hoffe ich, dass Sie Tonio nicht irgendwie verdächtigen. Der gute dicke Sir könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Ich kann beschwören, dass er vergangene Nacht sein Abteil nicht verließ. Mithin kann er es gar nicht getan haben, Sir. Tonio ist zwar Ausländer, Sir, aber ein sehr gutmütiger Mensch. Anders als die widerlichen, mordgierigen Italiener, von denen man in Büchern liest.« Er hielt inne. »Ist das alles, was Sie zu sagen haben?« fragte Poirot und sah ihn forschend an. »Das ist alles, Sir.« Masterman schwieg, und als auch Poirot nichts sagte, verbeugte der Engländer sich leicht, als wolle er für etwas um Entschuldigung bitten, und verließ nach kurzem Zögern den Wagen. »Das ist ja unwahrscheinlicher als jeder Roman, den ich gelesen habe«, sagte der Doktor verblüfft. »Ganz meine Meinung«, ließ sich Monsieur Bouc vernehmen. »Von den 12 im Istanbuler Wagen reisenden Passagieren haben 9 zugegeben, zu den Armstrongs in engerer Beziehung gestanden zu haben. Was jetzt? Oder besser, wer jetzt?« »Die Antwort erfolgt umgehend«, lächelte Poirot.